Meine Damen und Herren, willkommen zur Woche 4 der Stochastik für die Informatik. Erst die Frage, gibt es irgendwelche Dinge, die vom letzten Mal Ihnen erklärungsbedürftig im Kopf geblieben sind? Sie stellen immer so schöne Eingangsfragen. Gut. Dann würde ich sagen, wiederholen wir kurz etwas vom Wichtigsten, was wir letzte Woche gelernt haben, nämlich den Begriff des Erwartungswertes. Sie erinnern sich, eine Zufallsvariable, das ist was, was vom Himmel fällt und aus einer Menge eine zufällige Wahl trifft. Ja, ob das jetzt das Einheitsquadrat ist, so wie das letzte Mal in der ersten Stunde, der zufällig gewählte Punkt aus dem Einheitsquadrat, da ist es vom Himmelfallen natürlich besorgt worden durch einen Zufallsgenerator. Ja? Und ob das eine zufällige Auswahl eines Kopfes aus den vor mir befindlichen 40, 50 Köpfen ist, ja? Zufallsvariable. Und Zufallsvariable mit Werten in den reellen Zahlen, denen kann man eine Zahl zuordnen, die die Lage ihrer Verteilung, ganz vernünftig beschreibt. Das heißt also, wenn wir es zu tun haben mit der Situation, dass eine Zufallsvariable x in die reelle Achse fällt, und bisher haben wir es immer nur mit diskreten Zufallsvariablen aufgenommen. Ja, also wo wir gesagt haben, da gibt es eine endliche oder abzählbar unendliche Menge von Punkten, in die diese Zufallsvariable mit Wahrscheinlichkeit 1 fällt. Ja. Und dann gibt es die Verteilung dieser Zufallsvariablen, zum Beispiel hier fällt die mit eher größerer Wahrscheinlichkeit, hier mit kleinerer, noch kleinerer, hier vielleicht. Ja. Das sind Gewichte, die zu 1 aufsummieren. Dann kann man dieser Zufallsvariablen bzw. deren Verteilung rho, eine Zahl zuordnen, die nichts anderes ist als der Schwerpunkt der Verteilung rho. Ja? Und in probabilistischen Termen haben wir hier den Erwartungswert der Zufallsvariablen x definiert als die Summe über alle möglichen Ausgänge Wert, Ausgang mal Wahrscheinlichkeit, dass dieser Wert angenommen wird. Ja? Das war diese wichtige Definition des Erwartungswertes und das kann man natürlich genauso schreiben als die Summe über die Werte mal die Gewichte der Werte, und dann sehen Sie, das ist wirklich das, was man in der Physik oder in der Schule auch lernt als Schwerpunkt. Schwerpunkt einer Massenverteilung. Nur sind die Massen hier keine richtigen Massen, ja, sondern das sind die Wahrscheinlichkeiten, mit denen der Zufallsmechanismus immer gerade diesen Wert greift. Ja? Okay, und dann haben wir letztes Mal uns auseinandergesetzt damit, wie man in strukturierten Situationen, wo also das X daherkommt als zufälliges Paar oder als zufälliges N-Tupel, ja, von reellen Zahlen, wie man dann listig den Erwartungswert ausrechnen kann. Und die wichtigste Eigenschaft des Erwartungswertes, wer hat es noch drauf? Wenn ich ein Paar von Zufallsvariablen habe, x1 und x2, ja, und ich möchte ausrechnen den Erwartungswert der Summe, x1 plus x2 ist ja dann wieder eine Zufallsvariable. Ne? Was hat die dann für einen Erwartungswert? Ausgedrückt in Termen der Erwartungswerte von x1 und x2? Ganz genau. Der Erwartungswert einer Summe ist die Summe der Erwartungswerte. Außerdem der Erwartungswert des Doppelten einer Zufallsvariable. Also Sie multiplizieren alle Werte mit 2. Dann kriegen Sie das Doppelte der Zufallsvariablen. Ja? Was ist der Erwartungswert des Doppelten? Das Doppelte des Erwartungswertes. Und der Erwartungswert von C mal X ist C mal Erwartungswert von X. Ja? Und wenn man sowas hat, was eine Summe von Eingaben in eine Summe von Ausgaben überführt und ein Vielfaches eines Inputs in das entsprechende Vielfache des Outputs, dann redet man von der entsprechenden Zuordnung. In dem Fall x geht in Erwartungswert von x. Das ist doch etwas, was aus einer Zufallsvariablen samt Verteilung eine Zahl macht. Ja? Und was ist das? Wenn das Doppelte ins Doppelte und das Vielfache ins Vielfache übergeführt wird, dann nennt man diese Operation eine. Das gibt einen Teil des Namens an die Annalina. Ja? Was ist denn das Lin in der A? Analysis und lineare Algebra. Ja? Wir haben es zu tun mit was Linearem. Lineare Operationen sind extrem sympathisch. Sie führen die Summe in eine Summe, das Vielfache in ein Vielfaches über. Und was haben wir hier für eine Situation? Wir haben hier ein zufälliges Paar. Ja? Also es steht schon in der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ja, und hier ist nicht gut, dass eine Zufallsvariable allein sei. Zufällige Paare sind einfach was Schönes. Ja. Und wir haben hier ein zufälliges Paar, x1, x2. Das x1 fällt hierher. Hier haben wir die x1-Achse. Das x2 fällt hierher, haben wir die x2-Achse. Und dann können wir dieses zufällige Paar weiterverarbeiten in die reelle Achse, indem wir einfach aus dem x1 und aus dem x2, ich sage jetzt mal, eine Linearkombination machen. c1 mal x1 plus c2 mal x2, wobei das c1 und das c2 feste Zahlen sind. Zum Beispiel 2 mal das eine plus 3 mal das andere. Ja? Auf die Weise kriege ich jetzt eine Zufallsvariable, die Summe, die fällt jetzt in die reellen Zahlen. Das ist die Zufallsvariable x1 plus x2. Nicht? Also das Paar x1, x2 wird weiterverarbeitet zum x1 plus x2. Und die große Formel, die wir eben diskutiert hatten, das ist, dass der Erwartungswert von, sehen Sie, Sie hätten protestieren müssen, das ist nicht x1 plus x2, sondern das ist c1 x1 plus c2 x2. Also die Linearkombination von den beiden. Ne? Und der Erwartungswert von dieser Linearkombination c1 x1 plus c2 x2 ist, naja, die entsprechende Linearkombination c1 Erwartungswert x1 plus c2 Erwartungswert x2. Ja? Okay, das heißt, mit Zufallsvariablen kann man rechnen und man kann auch die neuen Zufallsvariablen, zum Beispiel diese hier, von der wieder durch schöne Rechenregel den Erwartungswert bekommen. Machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Wie ist es denn, wenn ich eine Zufallsvariable x nehme und von ihr einen konstanten Wert abziehe? Und ich frage Sie jetzt dann, was ist der Erwartungswert von x minus c? C, konstanter Wert, 3. Was ist der Erwartungswert von x minus 3? Naja, nach den Buchstaben des Gesetzes, ich meine, es ist der Erwartungswert von x minus der Erwartungswert von C. Jetzt werden Sie sagen, C ist das eine Zufallsvariable? Ja, C ist eine Zufallsvariable. Nimmt mit Sicherheit den Wert C an. Ja? Also eine Zahl, eine deterministische Zahl ist auch eine Zufallsvariable. Da wird einfach mit Sicherheit der Wert C gepickt. Und was hat diese Zufallsvariable namens C für einen Erwartungswert? Haben Sie kein Bild oder was? Das heißt, es ist keine gute Idee, sozusagen hier das gar nicht anzuhaben, oder? Ja, das heißt, ich muss dann und wann mal hier den da zum Leben erwecken. Ich wollte einfach nur diese Viertelstunde Tafeleinlage geben. Ja, ja. Es kommt wieder. Ja, danke. Ja, genau. Das heißt, was da einfach rauskommt, ist nichts anderes als der Erwartungswert von x minus die Zahl c. Einverstanden. Jetzt können Sie eine Operation mit dem x machen, die ganz wichtig ist, nämlich Sie können das x um seinen Erwartungswert verschieben. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Zufallsvariable, die Ihre Werte ganz weit draußen, ganz weit in den großen Zahlen annimmt. Und Sie möchten diese Zufallsvariable ins Bild holen. Ja? Dadurch, dass Sie sie rund um Ihren Erwartungswert zentrieren, wie man auch sagt. Das heißt also, speziell, wenn man hier für dieses C den Erwartungswert von dem X nimmt, ja, dann kommt raus, dass diese um ihren Erwartungswert zentrierte Zufallsvariable den Erwartungswert 0 hat. Ja. Also, das können Sie ja interpretieren, das x minus μ können Sie interpretieren als die Abweichung des x von seinem Erwartungswert. Das kann, wie es der Zufall so will, einmal positiv sein, einmal negativ sein. Ja, der Zufall kann das drüber setzen oder drunter setzen, das x unter das μ, geht drunter und drüber. Ja. Und die erwartete Abweichung des x von seinem Erwartungswert ist 0. Ich habe es gehört. Genau. Jetzt kann man sich aber fragen, okay, die erwartete Abweichung des x von seinem Erwartungswert ist 0, das ist nur dann, wenn ich mit Vorzeichen rechne. Nicht? Wenn ich also das Positive gegen das Negative aufrechne, und dann kann ich wirklich sagen, die, genau ein bisschen, mit Vorzeichen versehene, Abweichung des x von seinem Erwartungswert ist 0. Ja. Aber wissen Sie, jetzt fragt man sich sehr oft im praktischen Leben, wenn ich was Zufälliges habe und ich sage, das ist der Erwartungswert, ja, mit welcher typischen Abweichung des x von seinem Erwartungswert ohne Ansehen des Vorzeichens, also einfach mit welchem typischen Abstand, ja, des x von seinem Erwartungswert habe ich denn zu rechnen? Ja, mit welchem typischen Erwartungswert des zufälligen, mit welchem typischen Abweichung des zufälligen x von seinem Erwartungswert habe ich zu rechnen? Vorschläge. Was können wir dann machen? Wie können wir dieses hier, was ein bisschen langweilig ist, da kommt einfach 0 raus, wie können wir dieses interessanter gestalten, wie können wir das modifizieren? Wir betrachten statt x minus μ wir könnten ein C anschauen und fragen, wie weit ist das x von einem C weg und alle möglichen Cs durchspülen. Das ist natürlich informativ, aber schwierig. Aber wir könnten statt x minus μ übergehen zu, erst einmal ist vielleicht das Erste, was einem einfällt, könnte man sagen, x minus μ Betrag. Ja? Also wie weit ist das x von seinem Erwartungswert weg, abstandsmäßig? X minus μ Betrag. Und könnten uns davon den Erwartungswert anschauen. Der erwartete Abstand des x von seinem Erwartungswert. Der Punkt ist, dass Sie damit lang nicht so gut rechnen können, wie wenn Sie hier ein Quadrat reinschreiben. Ein Quadrat reinschreiben und dann vielleicht, wenn es Ihnen Spaß macht, zur Wurzel übergehen. Es hat einen Sinn, wenn man einen quadratischen Abstand misst, im Endeffekt dann auch wieder mal zur Wurzel überzugehen, denn man möchte ja nach wie vor von Abständen reden. Und wissen Sie, wenn Sie jetzt fragen, wieso macht der da so was Eigenartiges, er schreibt zuerst ein Quadrat rein und zieht dann wieder die Wurzel, allerdings wohlweislich außerhalb vom Erwartungswert, ja, außerhalb von, innen schreibe ich das Quadrat rein und draußen ziehe ich die Wurzel, ja. Solche Dinge, dass man einen Mittelwert nimmt oder eine Summe von quadratischen Abständen und dann die Wurzel draus zieht, ja, sowas ist Ihnen im täglichen Leben immer schon geläufig. Wenn ich, das ist nur als Vorblick, ja, wenn ich den Abstand dieses Eckpunktes unseres Hörsaals zu jenem Eckpunkt unseres Hörsaals ausrechnen möchte, also den Abstand von zwei diagonalen Punkten in einem Quader, was mache ich denn dann? Dann nehme ich dieses Quadrat plus dieses Quadrat plus dieses Quadrat und ziehe daraus die Wurzel. Ja? Also Abstände in höherdimensionalen Räumen auszurechnen, dank Euklid und dank Pythagoras, ja, das geht mit erst quadrieren und dann summieren und dann die Wurzel ziehen. Und das wird eben sich dadurch so wunderbar bezahlt machen, schon in der heutigen Stunde, ja, wenn man zum Beispiel die erwartete Abweichung, und ich sage gleich dazu, die erwartete quadratische Abweichung, einer Summe von ihrem Erwartungswert ausrechnen, dann wird eine ganz wunderbare Geometrie ins Spiel kommen, ja, wo man sieht, man kann mit Pythagoras rechnen, wenn diese Zufallsvariablen, was man nennt, unkorreliert sind. Ja, und sonst muss man Korrekturen dazu nehmen, die auch was mit Geometrie zu tun haben, die auch was mit Winkeln zu tun haben, die aber in der Stochastik ihre schöne, anschauliche Bedeutung von vornherein haben werden. Ja, die sogenannten Kovarianzen. Ja, der Name ist mir über die Lippen gekommen, Begriff Varianz. Ja? Was versteht man unter der Varianz einer Zufallsvariablen? Da geht es darum, mit welchem Abstand von dem Erwartungswert dieser Zufallsvariablen haben wir typischerweise zu rechnen. Ja? Welchen Abstand der Zufallsvariablen von ihrem Erwartungswert haben wir zu erwarten? Und ich habe Sie ja schon darauf hingewiesen, es ist gut, erst einmal mit quadrierten Abständen zu rechnen. Erwartungswert von x minus μ zum Quadrat. Ja? Dieses definiert man als die Varianz der Zufallsvariablen x. Und das hat natürlich jetzt eine ganz andere Dimension als das x. Wenn das x in Metern daherkam, ja, dann haben wir es jetzt auf einmal mit Quadratmetern zu tun. Ja, die Varianz quadriert das ganze Zeug. Nicht? Wenn das x typischerweise einen Abstand von seinem Mittelwert 2 hat, dann hat die Varianz, kommt irgendwas dann von mit 4, also da wird was quadriert. Ja? Daher hat es einen Sinn, dann überzugehen zu einer neuen Größe, und das ist genau diese hier. Die Wurzel aus der Varianz, ja, das wird man dann nennen die sogenannte Standardabweichung Sigma X, die Standardabweichung von X. Ja. Sehen Sie, und jetzt habe ich Sie vorbereitet auf das, was auf Folien kommt. Und jetzt erwecken wir das wieder zum Leben. Das heißt, ich gehe raus und nochmal rein hier. Ich hoffe, dass das da sich meldet. Darf ich zwischendurch fragen, haben wir heute Gäste, weil es so voll ist? Gibt es Gäste aus einer Schule? Schnuppertage? Herzlich willkommen, wo kommen Sie her? Aus? Gelnhausen.
Schön.
Sehr oft ein Endpunkt unserer Fahrradtouren, wenn sie eher kürzer sind. Dann fahren wir mal nach Gelnhausen,
meine Frau und ich. Irgendwo.
So, die Varianz ist das Thema der heutigen Stunde. Wie besprochen, wir haben es zu tun mit einer reellwertigen Zufallsvariable mit endlichem Erwartungswert. Letztes Mal haben wir auch Beispiele kennengelernt, wo das μ unendlich ist, gell? Am Ende der letzten Stunde. Aber hier soll das μ endlich sein. Die Varianz von x, wie eben erklärt, ist definiert als die erwartete quadratische Abweichung des x von seinem Erwartungswert. Und diese sind Notationen. So wie man für den Erwartungswert von x e von x schreibt, schreibt man für die Varianz von x var x oder auch sigma x Quadrat oder wenn nur ein x für uns im Spiel ist und es keine Verwechslungen geben kann, sigma Quadrat. Mit Bedacht ist hier dieses Quadrat geschrieben, weil das schon das Theorem reitet für diese andere Definition, wenn wir auf der ursprünglichen Skala bleiben wollen, nicht in eine quadratische Skala übergehen wollen, dann rechnen wir mit der Wurzel aus der Varianz. Die sogenannte Standardabweichung. Vorher, jetzt so Checks, wie ändert sich die Varianz, wenn man x um eine Konstante, C verschiebt. Also ich gehe über von x zu, hier heißt die Konstante d, x plus d. Und das, was da rauskommt, hätten Sie wahrscheinlich alle erraten, wenn ich Sie hingeführt hätte dazu. Wenn Sie eine Verteilung um eine Zahl d verschieben, also jeder Punkt x kommt in x plus d, ja, dann schaut diese Verteilung gerade so aus wie vorher, sie ist halt nur verschoben. Der Erwartungswert verschiebt sich, haben wir gerade vorher diskutiert. Der Erwartungswert von x plus c ist der Erwartungswert von x plus c. Und um diesen verschobenen Erwartungswert streut die Zufallsvariable, Sie sehen ein neues Wort, kam mir über die Lippen, streut die Zufallsvariable, ja, gerade so wie vorher. Nicht? Es ist ja alles nur verschoben. Und wie ist es, wenn man x mit einer Konstanten multipliziert. Was ist der Erwartungswert von c mal a? Der Erwartungswert von c mal x ist c mal der Erwartungswert von x. Das ist ein alter Hut. Aber was ist die Varianz von c mal x? Ich lese es von Ihren Lippen ab, laut. Die Varianz von c mal x. Sie hätten gesagt, c mal die Varianz von x. Genau, andere. C Quadrat. C Quadrat. Aber danke, also das ist so, so muss das gehen. Also hätte ich auch sagen können. Ist das c mal die Varianz von... Nee. Wissen Sie warum? Weil es auf einer quadratischen Skala zugeht. Also die Varianz ist ja definiert als der Erwartungswert von dem cx minus dessen Erwartungswert. Und der Erwartungswert von dem cx ist also c mal der Erwartungswert von x. Und dann können Sie dieses c rausziehen, aber es ist ja nicht das c, was rauskommt, sondern das c Quadrat. Sie haben ja das c Quadrat drinnen stehen. Hier steht es nochmal. Ja? Cx minus c mü zum Quadrat, das c klammern Sie aus, dann wird es ein c Quadrat. Ja, und so kommt es raus. Ne? Also das ist gut, wenn Sie sich das einprägen und so geht es. Die Standardabweichung oder Streuung, so ist ein alter Name für Standardabweichung, die Streuung der Zufallsvariablen x ist die Wurzel aus der Varianz. Sigma. Die Wurzel aus Sigma Quadrat ist Sigma, die Wurzel aus der Varianz. So ist es definiert, das ist eine Definition. Und nochmal mit den Ursprüngen hingeschrieben, so wie auch auf der Tafel gestanden, die Wurzel aus dem Erwartungswert des quadrierten Abstandes des x von seinem Erwartungswert. Meine, wenn das so daherkommt, schaut es ein bisschen bedrohlich aus, aber es ist nicht bedrohlich, glauben Sie mir. Das ist es. Die Standardabweichung gibt an, mit welcher typischen Abweichung der Zufallsvariablen x von ihrem Erwartungswert man rechnen sollte. Das ist extrem wichtig für Ingenieure. Ja? Ich meine, die Standardabweichung erzählt schon vieles von der Verteilung. Sie erzählt nicht alles, denn stellen Sie sich vor, Sie haben sowas, wo Sie hier eine gewisse Konzentration der Verteilung haben und dort eine gewisse Konzentration der Verteilung und dazwischen gar nichts. Ja? Dann hat das eine riesige Varianz, aber eigentlich wollten Sie doch gerne wissen, wie diese Verteilung wirklich ausschaut. Ja? Und dass das so ist, dass Sie sagen, wenn es so ausgeht, dann ist es so konzentriert und wenn es so ausgeht, dann ist es so konzentriert. Von sowas weiß die Varianz erst einmal nichts. Ja? Also die sagt einfach nur weit weg vom Erwartungswert. Solche Beispiele werden wir noch genießen im Laufe der Vorlesung, was das heißt, zweistufige Zufallsexperimente, Zerlegung der Varianz in ihre Innenbestandteile, ja, also auch die Varianz hat ein Innenleben, wenn die Zufallsvariablen irgendwo interessant daherkommen. Genau. Also, und unsere Zusammenfassung dessen, was wir gerade gesagt haben, ist, die Streuung, die Standardabweichung einer Verschiebung ist dasselbe wie vorher. Und die Standardabweichung eines Vielfachen, und jetzt können Sie die Antwort wirklich geben. Die Standardabweichung eines Vielfachen ist das Vielfache der Standardabweichung, weil Sie dann ja wieder die Wurzel aus dem Quadrat ziehen. Und erinnern Sie sich Ihr ganzes Leben lang daran, die Varianz ist insofern kann eine Falle sein, wenn man vergisst, dass die auf einer quadratischen Skala operiert. Ja? Varianzen sind einfach quadrierte Werte. Ja? Und erst wenn Sie daraus wieder die Wurzel ziehen, bekommen Sie ein sozusagen vertrauteres Maß von Ihrer Anschauung her für die typische Abweichung. Das ist dann gerade so auf derselben Skala, wie auf denselben Einheiten, wie es das x war. Man sagt auch, Sigma, die Standardabweichung, ist ein Skalenparameter. Ja? Sowas, was die Eigenschaft hat, wenn Sie Größen verdreifachen, dann verdreifacht sich diese Kenngröße mit. Ja? Das ist ein Skalenparameter. Und das Sigma misst auch, auf welcher Skala Sie die Zufallsvariablen anschauen sollten. Ja? Wenn das Sigma 1000 ist, dann wird eine natürliche Einheit für Ihren Plot, ja, wird vielleicht eine sein, wo eine Einheit gerade 1000 ist. Ja? Wenn das Sigma 10 ist, dann ist die natürliche Einheit 10. Man kann also ruhig in Einheiten von dem Sigma denken, wenn man die Verteilung irgendwo vernünftig vor Augen haben möchte. X, Sigma ist ein Skalenparameter. Genau. Wieder Erwartungswert ist auch die Varianz und damit die Standardabweichung durch die Verteilung von X bestimmt. Wir hatten das schon an der Tafel, dass der Erwartungswert die Summe über Wert mal Gewicht von dem Wert ist. Und wie schaut es aus mit der Varianz? Auch die Varianz können Sie einfach darstellen in Termen der Verteilungsgewichte. Ja? Die Varianz ist die Summe über alle Werte, quadrierter Abstand des Wertes vom Erwartungswert mal Gewicht des Wertes. An welche Sache würde Sie das in der Physik erinnern? Da war doch vielleicht sowas. Wenn man ein Moment ausrechnet, ein Massenmoment, ja, dann kann man die Massen hernehmen und deren quadrierten Abstand vom Schwerpunkt gewichtet aufsummieren. Ja. Trägheitsmoment einer das Drehmoment auch, also bezüglich Drehung um den Schwerpunkt. Ja. Solche Dinge kommen hier hoch. Und jetzt schauen wir uns an ein Beispiel, was uns schon vertraut ist. Eine faire Münze wird einmal geworfen, die ganz einfachste aller Situationen. Wir haben eine zweielementige Zufallsvariable, 0 mit Wahrscheinlichkeit Q und 1 mit Wahrscheinlichkeit P. Und anfangen tun wir mit dem ganz einfachen Fall Q gleich P gleich 1/2. Was ist die Varianz der Zufallsvariablen Z? 1 wird mit Wahrscheinlichkeit 1/2 angenommen, 0 mit Wahrscheinlichkeit 1/2 angenommen. Was ist die Varianz dieser Zufallsvariablen Z? Einfach als Training. Die erwartete quadratische Abweichung dieses Z von seinem Erwartungswert. Ja, der Erwartungswert von 1/2 1, 1/2 0 ist 1/2. Die Abweichung des Z von 1/2, wie das auch immer ausgeht, ist der Abstand, ist immer 1/2. Ob es jetzt drüber liegt oder drunter liegt, der Abstand ist immer 1/2. Und der quadrierte Abstand ist immer 1/4. Also sollte man rechnen damit, dass die Varianz dieser allereinfachsten Zufallsvariablen, die Mutter aller Zufallsvariablen, sie greifen mit Wahrscheinlichkeit 1/2 1 und mit Wahrscheinlichkeit 1/2 0, ein rein zufälliges Bit. Ja? Und wenn Sie das jetzt fragen, was ist die Varianz dieser mit 1 oder 0 ausgehenden Zufallsvariablen, dann haben wir gerade ausgerechnet, die ist 1/4. Der quadratische Abstand ist immer 1/4, also ist auch die Varianz 1/4. Und wenn Sie es so rechnen wollen, können Sie es auch machen. Das ist 1/2 mal der quadrierte Abstand der 0 von 1/2 plus 1/2 mal der quadrierte Abstand von 1 von 1/2. 1/4. Was ist, wenn wir zweimal die Münze werfen? Beim zweimaligen Münzwurf ist die Summe der Einsen entweder 0 oder 1 oder 2. Und jeweils mit Wahrscheinlichkeit. 0, 0 hat Wahrscheinlichkeit. Na, wenn Sie zweimal die Münze werfen, dass 0, 0 kommt, 1/4. Dass 0, 1 oder 1, 0 kommt, was dann in Summe 1 ergibt, hat Wahrscheinlichkeit 1/2. Und 1, 1 hat wieder Wahrscheinlichkeit 1/4. Das sind diese drei Gewichte. Ja? Und jeweils ist der Abstand von dem Erwartungswert, der da ist, 1, ist entweder 1 oder 0 oder wieder 1. Und Sie kriegen 2 mal 1/4 raus. Ja? 2 mal 1/4. Beim einmaligen Münzwurf war die Varianz 1 mal 1/4. Beim zweimaligen Münzwurf ist die Varianz der Summe der Erfolge 2 mal 1/4. Beim dreimaligen Münzwurf ist das Ergebnis 3 mal 1/4. Ja? Wenn man das ausrechnet, dann sehen Sie hier die Gewichte 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Das Pascalsche Dreieck lässt grüßen. Ja? Und es kommt hier 3 mal 1/4 raus. Also beim fairen Münzwurf haben wir dieses Bildungsgesetz 1/4, 2 mal 1/4, 3 mal 1/4. Und das lässt schon etwas erahnen. Vorher schauen wir uns noch an den T-Münzwurf. Da geht es jetzt so zu, dass wir mit Wahrscheinlichkeit P eine 1 ziehen und mit Wahrscheinlichkeit Q, Gegenwahrscheinlichkeit, eine 0 ziehen. Ja? Der Erwartungswert des P-Münzwurfs, einmaligen P-Münzwurfs, das haben wir letztes Mal diskutiert, oder? Das ist die einfachste aller Fragen. Was ist der Erwartungswert von Z, wenn Z mit Wahrscheinlichkeit P gleich 1 ist und mit Wahrscheinlichkeit Q gleich 0 ist? Was ist der Erwartungswert von Z? Da gab es damals die Antwort aus Ihrem Kreis. Was ist der Erwartungswert von dem Z? Nee. Schauen wir uns das nur einmal an, dem Buchstaben des Gesetzes nach. Der Erwartungswert ist Wert mal Wahrscheinlichkeit, dass der Wert angenommen wird und dann drüber summiert. Ja? Das heißt, der Wert 1 wird mit Wahrscheinlichkeit P angenommen. Also 1 mal P. Und der Wert 0 wird mit Wahrscheinlichkeit Q angenommen. Plus 0 mal Q. Ja? Und dieses 0 mal Q zählt nicht. Das bringt nichts dazu zu dem Summanden. Das heißt, die Summe ist eben nicht 1, sondern... Aha, nee, P ist jetzt eine Zahl zwischen 0 und 1. Ja? Vorher war das P 1/2 und jetzt kann das P sein 1/4, 3/4, 2/3, irgendwas zwischen 0 und 1, was Festes. Und dann kommt raus als Erwartungswert von Z genau dieses P. Ja? Wenn das P groß ist, in der Nähe von 1 ist, na gut, dann geht das Gewicht in Richtung 1. Wenn das P klein ist, in der Nähe von 0, geht das Gewicht in Richtung 0. Es kommt als Erwartungswert gerade dieses P heraus. Frage, was kommt als Varianz heraus, dieses Z? Naja, das ist jetzt nicht mehr so ganz auf den ersten Blick, da muss man rechnen mal, ja, wieder. Das ist Wert mal Gewicht plus Wert mal Gewicht, wobei der Wert jetzt jeweils der quadrierte Abstand zum Erwartungswert ist. Also 0 minus p zum Quadrat, das ist p Quadrat und 1 minus p zum Quadrat, das ist q Quadrat. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, dann kriegen wir raus, hier können wir ausklammern, pq mal P plus Q. P plus Q ist 1. Also P mal Q. Der Erwartungswert dieser Mutter aller Zufallsvariablen, ja, 1 mit Wahrscheinlichkeit P, 0 mit Wahrscheinlichkeit Q. Eigentlich ist es nicht mehr die Mutter. Die Mutter war das mit halb, aber das ist jetzt zwar ungewichtetes Zeug. Ja. Das ist P mal Q. Wie ist es, wenn man n mal die Münze wirft und es ist eine P-Münze, also jedes Mal dieses, was wir hatten, und jetzt neues Spiel, neues Glück, wir werfen das n mal und wir rechnen aus, was ist die Varianz der Summe? Habe ja schon, das möchte man nicht ohne Rüstzeug, also zu Fuß irgendwie ausrechnen müssen, aber da gibt es hilfreiche Formeln. Die gründen auf dem, wie wir die Varianz definiert haben, und eine dieser Formeln ist dieses. Ja? Das erinnert Sie auch an die Physik vielleicht. Wenn Sie das Drehmoment einer Massenverteilung um den Ursprung ausrechnen wollen, ja? Das hat sowas zu tun wie genau, dann können Sie das so machen, dass Sie das zerlegen in das Drehmoment um einen Schwerpunkt und das Drehmoment des Schwerpunktes selbst. Also das ist der Satz von Steiner und so, dass man Momente zerlegt. Und hier ist es aber viel, viel einfacher, diese Behauptung, dass die Varianz von x, der Erwartungswert von x² minus der Erwartungswert vom quadrierten x ist, das ist eine ganz einfache Rechnung. Sie setzen die Formel an. Erwartungswert von x minus μ zum Quadrat. Und quadrieren aus. Nach der binomischen Formel. Das ist der Erwartungswert von x Quadrat minus 2μx plus μ Quadrat. Und jetzt ziehen Sie es auseinander nach der Linearität. Das ist der Erwartungswert von x Quadrat, wunderbar, das steht ja schon da, minus 2μ Erwartungswert von x plus μ Quadrat. Ja, das ist die Linearität des Erwartungswertes, nichts anderes. Und wieso steht hier das, was man wollen? Naja, μ ist der Erwartungswert von x. 2 mal Erwartungswert von x zum Quadrat steht da mit einem Minus, plus einmal positiv. Und das ist das, was wir behauptet haben. Ne? Die Varianz ist der Erwartungswert von x Quadrat minus einmal der quadrierte Erwartungswert. Einverstanden? Oder geht es zu schnell an der Stelle? Trauen Sie sich was zum Sagen? Geht ein bisschen zu schnell? Wunderbar. Schön. Genau. Diese Gleichheit werden wir uns zu eigen machen. Die Varianz ist der Erwartungswert von x² minus der quadrierte Erwartungswert. Und da gibt es jetzt eine nette Folgerung, die auch zum Ausrechnen von Varianzen ganz nützlich ist. Ich behaupte, daraus folgt, die Varianz von x ist der Erwartungswert von x mal x minus 1 plus Erwartungswert von x minus der quadrierte Erwartungswert. Schauen wir uns an, warum das stimmt. Naja, einfach, wenn ich dieses hier ausrechne, dann steht ja da Erwartungswert von x². Minus Erwartungswert von x. Das geht gegen das weg. Sie sehen, da steht Erwartungswert von quadrierten x. Minus Erwartungswert von x plus Erwartungswert von x, das geht weg. Und es steht einfach, es wird klar, dass das einfach eine Umformung von der ersten Zeile ist. Ja? Diese Formel, die können wir jetzt verwenden, um die Varianz einer binomial verteilten Zufallsvariablen mit Parameter n und p auszurechnen. Und das ist nichts anderes als das, was ich vorher hinterfragt habe. Was ist die Varianz einer Summe z1 plus z2 und so weiter plus zn, wobei das ein p-Münzwurf ist? Ja? Da weiß ich ja, diese Summe der Erfolge beim p-Münzwurf, die ist binomial verteilt mit Parametern n und p. Das heißt, ich frage jetzt dieselbe Frage wie vorher nochmal und rechne jetzt für Sie aus, genau diese Terme. Was ist der Erwartungswert von x mal x minus 1 bei der Binomialverteilung? Der Erwartungswert von x mal x minus 1. Da gibt es eine kurze Rechnung, aber nachher werde ich Ihnen das Ganze auch noch erzählen, wie man das viel flotter noch sehen kann. Also manche von Ihnen sollte das dann ergötzen. Rechnen wir mal. Es gibt immer die Rechen... Hälfte des Gehirns und die Intuitive. Ja? Rechnen wir da einmal. Der Erwartungswert von x mal x minus 1 ist nichts anderes als die Summe über alle möglichen Werte dieses x mal x minus 1 mal die Gewichte, dass sie angenommen werden. Die Werte sind k mal k minus 1, wobei das k geht von 0 bis n. Und die Gewichte, das sind diese Binomialgewichte, n über k mal p hoch k mal q hoch n minus k. So, das möchte man ausrechnen. Dieses k mal k minus 1 kann man kürzen gegen was im Binomialkoeffizienten auftritt. Denn beim Binomialkoeffizienten steht ja doch, n mal n minus 1 mal n minus 2 mal und so weiter mal n minus k plus 1 steht im Zähler, da zählen Sie runter. Und im Nenner steht k mal k minus 1 mal k minus 2 und so weiter bis mal 1, die Fakultät. Die Fakultät. Und jetzt stehen zwei von diesen Dingern, k mal k minus 1, zum Kürzen bereit. Die kürzen wir auch. Und aus dem n machen wir ein n minus 2, indem wir die ersten beiden Faktoren, die da stehen, nämlich n mal n minus 1, nehmen und vorne hinschreiben. Ja? Und dann machen wir noch was Nettes, dass wir das p hoch k zu einem p hoch k minus 2 machen. Und dieses heilen, dass dadurch, dass wir das p-Quadrat vorn rausschreiben. Also wir haben nichts anderes als eine Umformung dieser Sache gemacht. Und jetzt schauen Sie sich das einmal mit Argusaugen an. Was ist dieses? Summe k gleich 2 bis n, n minus 2 über k minus 2 mal p hoch k minus 2 mal q hoch n minus 2 minus k minus 1. Das ist wieder typisch was, wo ich, wenn ich einen Euro finde, also es ist nicht so klar, dass ich den immer, nee, tatsächlich, das letzte Mal, das war schon am Sonntag ein Problem beim Opfergeld. Ich habe gesehen, dass ich überhaupt nur mehr Schrott in der Tasche habe. Aber einen virtuellen Euro gibt, vielleicht sogar mit Auszahlung des nächsten Males, wenn ich wieder mehr Geld in der Tasche habe. Das heißt, ich habe schon noch zwei, drei Scheine auch, aber jedenfalls, und in der Tat habe ich so, ja. Also, wie ist das? Was ist diese Summe? Und warum? Sie haben es auf der Zunge. Nee, also es ist hier, ich würde hier einen Erwartungswert, erst einmal würde ich Ihnen nicht raten reinzulesen, aber sehr mutig, dass Sie hier, genau, aber gibt's andere Vorschläge? Was ist diese Summe? So eine Summe, Binomialkoeffizient mal p hoch irgendwas mal q hoch irgendwas, das haben wir schon auch mal gehabt. Wenn wir nämlich hier umbenennen, Sie sind doch als Informatiker und Informatikerinnen auch gut, mal Variablen anders zu benennen. Der Computer möchte es einmal so und einmal so, wenn man da irgendwas definiert und lokal definiert und aus der Kuckuck. Ja. Und jetzt schauen Sie mal, wenn man hier sagt, das k-2, das nenne ich einfach gleich j. k-2 ist j. Dann läuft dieses k-2, ja, wenn das k bis n läuft, dann läuft das k-2 bis n-2. Also das j, das läuft bis n-2. Und jetzt machen wir uns den Spaß und schreiben wir das in j um. Ja. Dann heißt es Summe j gleich 0 bis n-2, n-2 über j, p hoch j, mal q hoch n-2 minus j. Das ist in Summe, das sind Binomialgewichte, die aufsummiert werden von 0 bis in dem Fall n-1. Ja? Das sind Binomialgewichte zu den Parametern n-1 jetzt, und p nach wie vor. Was ist also diese Summe? Ja, die Summe ist 1. Daher kommt hier raus n mal n-1 mal p². Und dieses n mal n-1 mal p², das ist so hübsch, dass ich Ihnen jetzt auch noch eine andere Interpretation dieser Gleichheit gebe. Die kann auch mal als Übungsaufgabe kommen. Oder, ne? Die ist richtig nett. Wie ist es, wenn Sie eine zufällige Anzahl von Individuen haben? X Individuen. Und Sie bilden Paare aus diesen X-Individuen. Paare. Und zwar geordnete Paare. Ja? Sagen wir mal, das ist hier die Population, die hat X-Individuen. X gleich 40 oder was immer. 45, 50 heute vielleicht sogar mit den Gästen aus Gelnhausen. Und jetzt baue ich aus diesen X alle möglichen Paare. Mit Reihung. Also von mir aus Vorgesetzter und Stellvertreter. Ja? Auf wie viele Orten kann ich einen Vorgesetzten, einen Stellvertreter bauen aus den X? Wie viele Möglichkeiten gibt es? X ist die Anzahl der Leute. Und wie viele Paare kann ich aus den X herausgreifen? X über 2 mal 2, weil ich die Reihenfolge beachte. Ja? Und das ist nichts anderes als X mal X minus 1. X mal X minus 1. Ja? Also X ist die Anzahl der Leute.
Warum X über 2 mal 2? Ich dachte, das wäre mal 2 mache.
X über 2 ist die Anzahl der Paare, die sich ausgreifen können, die Anzahl der zweielementigen Menge ohne Reihenfolge. Ja? Und jetzt bringen Sie auch noch eine Reihenfolge rein und dann haben Sie doppelt so viele Möglichkeiten. Ja? Also auf x Orten können Sie den Vorgesetzten und auf x minus 1 Orten dann auch noch den Stellvertreter wählen. X mal x minus 1 ist die Anzahl der Paare, unter Beachtung der Reihenfolge, die Sie aus x Leuten wählen können. Ja? Und jetzt stellen Sie sich, und dieses hier, und jetzt stellen Sie sich vor, dieses x kommt zufällig zustande, indem Sie aus einer großen Population mit n Individuen per Münzwurf erst einmal Ihre x-Individuen auswählen. Das heißt, jedes von den N Individuen, also Sie als 40 Leute, die hier sitzen, sind eine, sage ich einmal, Zufallsauswahl aus 300 potenziellen Informatikstudenten, die hier sein könnten. Ja? Da wurde die Münze geworfen, das ist jetzt ein Gedanke, bei jedem wurde die Münze geworfen und erst einmal kam diese Zufallsauswahl der Größe X hier in den Hörsaal. Und jetzt frage ich, auf wie viele Möglichkeiten kann man aus ihnen Paare bilden? Also x mal x minus 1 und dann den Erwartungswert. Das hätte ich auch, diese Anzahl der Paare, die ich bekomme, die hätte ich auch anders bekommen können. Ich hätte aus den 300, Individuen alle möglichen Paare bilden können. Wie viel gibt es von denen? N mal N minus 1 Paare. Und dann kann ich mich fragen, wie viele von diesen Paaren überleben die Auswürfelungsprozedur? Wenn ich ein Paar aus den 300 nehme, dass beide dann in diesen Hörsaal kommen, hat Wahrscheinlichkeit P, dass der erste reinkommt, P, dass der zweite reinkommt, das ist Wahrscheinlichkeit P². Ja? Sie können dieses also interpretieren auf zwei verschiedene Weisen als Erwartungswert einer Anzahl von Paaren. Ja? Hier tun Sie zuerst einmal alle Paare bilden und dann so quasi auswürfeln, kommst du in Betracht oder auch nicht. Werden wir ausdeuten in einer Übungsaufgabe, ist für Sie jetzt dann eine Chance, dieses zu memorieren. Dieses ist also, was wir gerechnet und noch einmal illustriert haben. Und jetzt tun wir mit Hilfe dieser Erkenntnis ausrechnen, was ist die Varianz einer binomial verteilten Zufallsvariablen. Das ist dieses, haben wir gerade uns beschafft, plus der Erwartungswert von x, was ist das? Bei einer binomial verteilten Parametern n und p, Erwartungswert. Ja, genau, n mal p. Und zwar deshalb, weil, das muss man sich merken, oder als Summe von Erfolgen daherkommt, jedes Mal p, insgesamt n mal p. Und dieses ist dann n mal p zum Quadrat, und wenn wir das hinschreiben, dann sehen wir, das geht ganz wunderbar auf zu n mal p mal q. N mal p mal q. Ist doch nett, oder? Für n gleich 1, haben wir es zu Fuß ausgerechnet. Das war dieses P mal Q. Und jetzt für allgemeines N kommt raus N mal P mal Q. Fazit: Die Varianz einer binomial verteilten Zufallsvariablen mit Parametern N und P ist N mal P mal Q. Schauen wir uns an die Varianz einer Poisson verteilten Zufallsvariablen. Poisson Verteilung. Wie viele Parameter hat eine Poisson-Verteilte? Was hat die für einen Parameter? Einen Parameter namens Lambda haben wir den genannt. Wie kam eine Poisson-Verteilte Zufallsvariable zustande? Wie haben wir die bekommen durch ein Gedankenexperiment? Erinnern Sie sich noch? Da haben wir gesagt, wir zählen Erfolge. Und wir zählen Erfolge in einem Münzwurf, bei dem die Erfolgswahrscheinlichkeit ganz winzig ist und die Anzahl der Versuche ganz riesig. Und wir haben uns dann, können uns das Lambda vorstellen als n mal p für riesiges n und ein winziges p. Ja? Wenn ich Sie jetzt frage, was wird die Varianz einer Poisson verteilten Zufallsvariablen mit Parameter Lambda sein. Und Sie dürfen an das Lambda denken als n mal p für ein riesiges n und ein winziges p. Wie ist denn das dann, wenn Sie das q dazu denken? Das q, wenn das p winzig ist dann ist es Q praktisch. Wer ist dabei? Ja, praktisch 1. Wenn das P winzig ist, ist es Q praktisch 1. Und dann ist also diese Formel, wenn ich sie aus der Binomialverteilung heranholen würde, dann wäre die Varianz ja n mal p mal q, haben wir gerade ausgerechnet. Ja? N mal p steht für das Lambda. Nicht? N mal p steht für das Lambda. Das q ist praktisch 1, also sollte als Varianz einer Poisson-verteilten Zufallsvariablen rauskommen, Lambda. Perfekt. Sehen Sie? Genau das, was ich gesagt habe, nur einmal hier auf der Folie. Die Varianz einer Poisson-verteilten Zufallsvariablen steht zu vermuten, ist Lambda. Und das rechnen wir jetzt nochmal. Was ist der Erwartungswert, ich sage jetzt einmal ganz frech, der Anzahl aller möglichen Paare aus einer Population, die Poissonsche Größe hat. Also Sie haben eine Poisson-große Population, x, ja, und Sie nehmen alle möglichen Paare und fragen, auf wie viele Möglichkeiten können Sie das tun. Erwartungswert von x mal x minus 1. Hier wird ausgerechnet nach dem Buchstaben des Gesetzes die Summe über alle Werte mal die Gewichte des jeweiligen k. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses k erscheint? Das ist das Poisson-Gewicht, Lambda hoch k durch k-Fakultät mal e hoch minus Lambda. Sollte Ihnen auch vertraut werden, Poisson-Gewicht, auch die summieren zu 1, wie wir letztes Mal gesehen haben, das ist nichts anderes als die Exponentialreihe, die hier versteckt ist. Und wenn man dieses hier umformt, dann sieht man, man kann k mal k minus 1 kürzen durch die beiden Faktoren k mal k minus 1, die in der Fakultät auftauchen. Und jetzt nehme ich ein Lambda-Quadrat nach vorne und was hier steht, könnte ich genauso wieder fragen als 1 Euro verdächtige Frage, die Summe, die hier steht, ist 1 und die Begründung ist genau dieselbe Begründung. Wir summieren, wir benennen um, k minus 2 benennen wir um als j und dann steht hier die Summe über alle Poisson-Gewichte, wunderbar, ja? Summe über alle Poisson-Gewichte und das ist 1. Das heißt, der Erwartungswert des x mal x minus 1 ist Lambda Quadrat. Und jetzt wissen wir ja aus unserer schönen Formel, dass die Varianz von x gleich der Erwartungswert von x mal x minus 1 ist, was da irgendwie eine schöne Bedeutung bekommt auch, plus der Erwartungswert von x minus dessen Quadrat. Und Sie sehen, dieses hier ist Lambda und dieses hier ist das quadrierte Lambda und das frisst das gerade auf. Ja? Und was überbleibt, ist Lambda. Ja? Die Varianz einer Poisson-verteilten Zufallsvariablen ist Lambda. Und jetzt schauen wir uns an den P-Münzwurf. Nochmal. Dieses haben wir ganz am Anfang gerechnet. Und vorher haben wir gerechnet, dass die Summe n mal p mal q ist. Da haben wir uns die Finger ein bisschen wund gerechnet. Und jetzt ist die Frage, kann man das auch direkt sehen? Ja? Dass die Varianz von z1 plus und so weiter plus zn nichts anderes ist als die Summe der Einzelvarianzen, nämlich p q plus pq n mal, also dann n mal p mal q. Kann man das auch direkt sehen? Wie steht es mit der Varianz einer Summe von Zufallsvariablen? Naja, sagen Sie nicht zu vorschnell, die Varianz einer Summe ist die Summe der Varianzen. Sagen Sie das nicht zu schnell. Denn wenn Sie hier diese Rechnung machen, die Varianz von einer Summe ist also die erwartete Abweichung des x plus y von seinem Erwartungswert, μ x plus μ y. Das kann man natürlich so machen, dass man jetzt das μ x zum x schlägt, das μ y zum y schlägt, dort wo sie hingehören, ja, und jetzt dieses Quadrat ausrechnet. Das Quadrat einer Summe ist nicht einfach nur die Summe der Quadrate, da kommt auch der gemischte Term dazu, das 2-mal liege Produkt. Ja? Und dieser gemischte Term, der kriegt einen Namen. Das ist die Kovarianz. Ja? Die Kovarianz von zwei Zufallsvariablen, also Sie brauchen jetzt ein zufälliges Paar, ja? Weil anders können Sie gar nicht die Summe bilden. Ja? Haben wir am Anfang gesagt. Man muss ein zufälliges Paar haben, daraus, damit man die Summe bilden kann. Und von so einem zufälligen Paar kann man jetzt die Kovarianz ausrechnen, kann man die Kovarianz definieren, sollte ich besser sagen. Wir haben jetzt eine Definition vor Augen. Ja. Die Kovarianz ist definiert als der Erwartungswert x minus μ x mal y minus μ y. Das hat was zu tun mit dem gegenseitigen Benehmen der Zufallsvariablen x und y. Wenn das x und das y immer oder tendenziell gemeinsam groß sind, beziehungsweise gemeinsam klein sind, ja? Also wenn das x einmal drüber geht, zufällig, dann geht das y auch drüber. Und wenn das x drunter geht, dann geht das y auch drunter. Wie ist es dann mit der Kovarianz? Hat die Kovarianz dann eher ein positives oder ein negatives Vorzeichen? Wenn das x und das y eher gemeinsam über ihren jeweiligen Erwartungswerten liegen und gemeinsam unter ihren Erwartungswerten liegen, dann haben sie eher sowas wie plus mal plus oder minus mal minus, das ergibt immer plus. Ja, dann. Das heißt, die Kovarianz misst sozusagen die Tendenz, ja, ob das x und das y eher gemeinsam oder eher gegenzyklisch über ihrem Erwartungswert liegen. Und auf jeden Fall mit dieser Definition hier schreibt sich die obere Formelzeile um in Varianz von x plus y ist Varianz von x plus Varianz von y plus zweimal die Kovarianz von xy. Also das erinnert einfach an die binomische Formel und aus der wurde zusammen mit der Definition, das ja auch sofort gewonnen. Ja, das ist einfach eine Schwester der binomischen Formel. Und jetzt nochmal das, was ich gerade gesagt habe. Die Kovarianz ist positiv, wenn x und y die Tendenz haben, gemeinsam über bzw. gemeinsam unter ihrem Erwartungswert zu sein. Allerdings muss man da aufpassen, die größeren Abweichungen haben hier das Sagen, weil sie ja jeweils mit ihren jeweiligen Werten eingehen. Das ist so wie bei einem Hebel. Ja? Sie können viel Masse in der Nähe des Drehpunktes haben, das richtet nicht so viel aus, wie wenig Masse ganz weit weg vom Drehpunkt. Ja? Also die großen Werte ziehen weit weg sind vom Erwartungswert, die ziehen die Varianz hoch, beziehungsweise beeinflussen die Kovarianz. Ja. Also, jetzt schauen wir uns zwei Spezialfälle an. Was ist, wenn x gleich y ist? Sie haben ein zufälliges Paar und x ist gleich y. Also, was ist dann die Kovarianz von x und y? Ja, so ist die Kovarianz definiert. Statt y schreiben Sie x. Dann haben Sie nichts anderes als das Quadrat. Und das ist die Varianz. Das heißt, die Kovarianz von x mit sich selbst ist die Varianz. Was ist, wenn Sie y gleich minus x setzen? Ja, Sie haben ein zufälliges x und das y ist definiert als minus x. Wann immer das x gleich 3 ist, ist das y gleich minus 3 und so weiter. Ja. Was ist dann die Kovarianz von x und minus x? Was glaubt? Ganz genau, ganz genau. Also dieses Minus zieht sich einfach raus. Die Kovarianz von x und minus x ist die negative Varianz. Ganz genau. Also diese Formel, die wir hier, zum Beispiel könnten wir uns auch fragen, genau, was ist die Varianz von x plus y, wenn y gleich x ist. Was ist die Varianz einer Summe x plus x? Das ist die Varianz von x plus die Varianz von y plus 2 mal die Varianz von x. Ja? Das heißt, die Varianz vom Doppelten ist das Vierfache von der Varianz. Da steht es wieder. Ja? Also das ist genau das, was wir am Anfang diskutiert haben. Und genauso wie, also was zwei Zufallsvariablen recht ist, ist n Zufallsvariablen billig. So wie wir zuerst ausgerechnet haben mit der Definition der Kovarianz, dass dieses stimmt, kann man sofort durch Ausquadrieren einer Summe von n, sieht man, ja, das sind alle Quadrate, die Summe aller Quadrate plus die zweimal alle gemischten Terme. Ja? Also das ist dieselbe Rechnung wie auf der vorigen Folie, jetzt für n statt 2, die zeigt, dass die Varianz einer Summe gleich die Summe der Varianzen plus 2 mal alle, die Summe aller Kovarianzen ist. Ja? Also diese Formel ist auch einprägsam. Und jetzt fragen wir uns, was ist die Kovarianz von zwei Münzwurfergebnissen, wenn Sie zweimal die Münze werfen, und zwar neues Spiel, neues Glück. Ja? Das heißt, Sie haben die jeweils Erfolgswahrscheinlichkeit P und Misserfolgswahrscheinlichkeit Q und Sie wollen die Kovarianz von Zweien ausrechnen. Jetzt gibt es wieder eine schöne, nützliche Umformung der Kovarianz, die ganz ähnlich ist wie die, die wir bei der Varianz gesehen haben. Die Kovarianz von x und y ist der Erwartungswert des Produktes minus das Produkt der Erwartungswerte. Auch so eine einprägsame Sache. Ja? Kovarianz ist Erwartungswert des Produktes minus Produkt der Erwartungswerte. Mit der Geschichte würde ich nicht als Definition anfangen. Das andere ist die bessere Definition, aber das ist eine hilfreiche Formel. Und beim P-Münzwurf kriegen wir raus, dass der Erwartungswert von ZI mal ZJ, wann genau ist ZI mal ZJ 1? Das sind zwei Indikatorvariablen. Ja? Wann genau ist das Produkt von diesen beiden Indikatoren 1? Ja, ein Produkt von binären Variablen ist gerade dann 1, wenn beide 1 sind. Und das heißt, wir haben Ausgang, Erfolg, Erfolg. Ja? Das heißt, der Erwartungswert vom Produkt dieser beiden Indikatoren ist p². Und der Erwartungswert eines der beiden Indikatoren ist p. Und wenn ich dieses ins Produkt setze, dann kriege ich wieder p². Das heißt, als Kovarianz kommt hier raus 0. Als Kovarianz kommt hier raus 0. Beim P-Münzwurf ist die Kovarianz des i-ten und des j-ten Indikators, also von mir aus des ersten und des zweiten, aber ganz allgemein für, ist 0. Damit haben wir noch einmal bewiesen, dass die Varianz einer binomial verteilten Zufallsvariablen mit Parametern n und p npq ist. Warum? Wir haben unsere tolle Formel. dass die Varianz einer Summe die Summe der Varianzen plus alle Summen von plus die Summe aller Kovarianzen ist. Ja? Die Summe der Varianzen ist n mal p mal q. Ne? Jeder einzelne Baustein trägt p mal q als Varianz bei. Die Summe ist n mal p mal q. Und alle Kovarianzen sind 0, haben wir eben gesehen. Ja? Also sehen Sie, wenn die Kovarianzen verschwinden, wenn Sie, was man auch sagt, es mit unkorrelierten Zufallsvariablen zu tun haben, das ist eine Definition. Ja, man nennt ein Paar von Zufallsvariablen unkorreliert, wenn sie Kovarianz 0 haben. Wenn es gerade so mit drunter und drüber zugeht, dass da keine Tendenz drinnen ist. Ja? Und wir haben gesehen, beim Münzwurf ist es so, unkorreliert sind die. Ja? Wir werden später sehen, der Kreis schließt sich mit unserer Vorstellung von Unabhängigkeit, aber jetzt reden wir mal nur von unkorreliert. Ja? Wenn Sie unkorrelierte Zufallsvariablen haben, können Sie wirklich sagen, die Varianz einer Summe ist die Summe der Varianzen. Dann schon. Für Unkorrelierte. Ja? Und beim Münzwurf sind die unkorreliert und daher ist die Summe der ZI hat als Varianz nichts anderes als die Summe der Varianzen, also n mal p mal q. Und das ist ein wunderbarer neuer Beweis für diese Stunde hier, für die Aussage, die wir zuerst einfach nur gerechnet haben. Ja, die Varianz einer Binomialverteilung haben wir gerechnet, Sie wissen, mit diesem n mal n minus 1 und k mal k minus 1 und Kürzen und so weiter. Dann habe ich Ihnen nur den anderen Trick gesagt. Das war eine Rechnung. Und jetzt ist es ganz elegant über diese Kovarianzgeschichte. Wir halten fest, sind x1 bis xn reellwertige Zufallsvariable mit endlicher Varianz und Kovarianzen 0. Man sagt dafür auch, die xi sind paarweise unkorreliert. Dann gilt, dass die Varianz einer Summe, dieser Summe, gleich die Summe der Varianzen ist. Ja? Also das war die wichtige Botschaft. Und das ist die allgemeine Formel. Jetzt schauen wir uns noch ein sehr nettes Beispiel an. Die Anzahl der Erfolge beim Ziehen ohne Zurücklegen. Ziehen ohne Zurücklegen. Die hypergeometrische Verteilung haben wir das letzte Mal diskutiert. Sie haben eine Urne mit R-roten und B-blauen Kugeln. R-rote, B-blaue Kugeln. Insgesamt G Kugeln, G gleich R plus B. Und es wird jetzt N mal gezogen. N mal ohne zurücklegen. Und Sie interessieren sich für die Anzahl der gezogenen roten Kugeln. X. Was ist die Varianz von X? Machen wir es konkret. Sie haben 5 blaue Kugeln, 10 rote Kugeln, und Sie ziehen 3. Was ist die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Zug eine blaue Kugel zu ziehen? 5 blaue Kugeln, 10 rote Kugeln und Sie ziehen 3 Kugeln. Was ist die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Zug eine blaue Kugel zu ziehen? Ein Drittel. Was ist die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Zug eine blaue Kugel zu ziehen? Wieder ein Drittel. Ne? Was ist die Wahrscheinlichkeit, beim dritten Zug eine blaue Kugel zu ziehen? Wieder ein Drittel. Der Erwartungswert der Anzahl der gezogenen blauen Kugeln ist 3 mal ein Drittel, ist 1. So weit, so ganz ähnlich wie bei der Binomialverteilung. Aber wie ist es mit der Varianz? Naja, diese Formel hier für die hypergeometrischen Gewichte, die haben wir letztes Mal diskutiert. Die Wahrscheinlichkeit x gleich k ist r über k mal b hoch n minus k durch g hoch n. Und man könnte natürlich jetzt nach dem Buchstaben des Gesetzes den Erwartungswert und die Varianz direkt über die Verteilungsgewichte ausrechnen. Das haben wir, das können Sie nachlesen, aber es ist nicht so instruktiv
wie wenn man die Formel in den Dienst nimmt, die wir eben diskutiert hatten und die wir schon oft mit Erfolg angewendet haben. Sie führen Buch entlang ihrer Züge, erster Zug, zweiter Zug, dritter Zug. War es ein Erfolg oder war es ein Misserfolg? Also Sie schreiben hin, die Indikatoren, die Zähler dieser Erfolge bzw. Misserfolge. Ja. ZI ist, hat den Wert 1, falls die ite gezogene Kugel rot ist. Und sonst den Wert 0. Man sagt auch, ZI ist der Indikator des Ereignisses, die ite gezogene Kugel ist rot. Wofür Sie sich jetzt also interessieren, ist die Zufallsvariable x dargestellt als Summe über Indikatoren der Erfolge. Ja? X ist Z1 plus und so weiter plus Zn. Und Sie fragen sich, was ist die Varianz dieses x? Na, hier ist nochmal das Resümee. Der Erwartungswert ist jeweils p, wobei das p der relative Anteil der roten Kugeln in den Gesamten ist. In unserem Beispiel war das 5 durch 5 plus 10 ist ein Drittel, was Sie sagten. Ja. Jetzt wissen wir also schon, der Erwartungswert ist n mal p, aber wie steht es mit der Varianz? Und das werden wir das nächste Mal noch in aller Ruhe besprechen am Freitag, weil das einfach so ein Leckerbissen ist. Sie können es aber schon in den Folien sehen, also ich stelle die ganzen Folien schon ins Netz und wir können das in Ruhe diskutieren dann, dass diese Formel ja, ganz toll Auskunft gibt, wie das mit der Varianz steht. Was glauben Sie, werden die Kovarianzen positiv oder negativ sein, die hier stehen? Wird die Varianz größer oder wird die Varianz kleiner? Wenn Sie im ersten Zug eine rote Kugel ziehen, erhöht oder erniedrigt es die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auch im zweiten Zug eine rote Kugel ziehen? Sie ziehen ohne zurücklegen. Wenn Sie im ersten Zug eine rote Kugel ziehen, würden Sie sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dann eine rote Kugel zu ziehen, nach wie vor ein Drittel ist? Wird kleiner. Das heißt, die Kovarianzen, die hier stehen werden, die werden, nee, wenn Sie zuerst Erfolg haben, geht nachher die Erfolgswahrscheinlichkeit runter. Das heißt, wenn das erste eher groß ist, ist das zweite eher kleiner. Die Kovarianzen sind negativ. Ja? Die Varianz ist kleiner als die beim Ziehen mit zurücklegen. Und das ist ja insofern ganz klar, wenn Sie alles leer ziehen, wenn Sie alles leer ziehen, ja, Sie ziehen alle Ihre 15 Kugeln, dann haben Sie mit Gewissheit 5 blaue Kugeln gezogen. Ja. Also für n gleich g, wenn die Stichprobengröße so ist wie das gesamte g, dann ist überhaupt keine Varianz mehr vorhanden, ja. dann steht Varianz 0. Wenn Sie die Kugel leer ziehen, ist die Anzahl der gezogenen blauen Kugeln deterministisch gleich 5. Ja. Das wäre ein Spezialfall. Und da sieht man, dieses reduziert die Varianz. Ja. Und das vertiefen wir dann am Freitag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.